ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Als erstes möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass die Menschlichkeit obsiegt. Einfache Menschen, deutsche Städte und Gemeinden haben geholfen. Ich danke dir, Deutschland.
Das war der ukrainische Präsident Selenskyj. In einer emotionalen Rede im Bundestag hat er Deutschland für die Unterstützung seines Landes gedankt. In der Ukraine konnten russische Truppen offenbar weiter vorrücken und nach der Resolution im UN-Sicherheitsrat laufen im Nahen Osten die Bemühungen für eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas weiter. Das sind einige unserer Themen heute am 11. Juni um 17 Uhr. Auf einer Konferenz in Berlin wird heute und morgen über den Wiederaufbau in der Ukraine gesprochen. 2 Tage beraten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus mehr als 60 Ländern miteinander, um Projekte auf den Weg zu bringen und ihre Unterstützung besser zu koordinieren. Dabei hat Bundeskanzler Scholz der Ukraine weitreichende und langfristige Hilfe versprochen. Das Land soll stärker, freier und wohlhabender werden als zuvor. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj ist in Berlin dabei. Er hat unter anderem mehr Unterstützung des Westens bei der Luftverteidigung gefordert. Selenskyj sprach heute auch im Deutschen Bundestag und hat Deutschland in einer emotionalen Rede für die Unterstützung im Kampf gegen die russische Aggression gedankt. Aus Berlin, Nina Amin.
Mit langem Applaus empfangen die Abgeordneten den ukrainischen Präsidenten. Selenskyj dankte während seiner knapp 20-minütigen Rede mehrmals dem deutschen Volk für die Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg.
Als erstes möchte ich mich bei Ihnen allen bedanken, dass die Menschlichkeit obsiegt. Einfache Menschen, deutsche Städte und Gemeinden haben geholfen. Ich danke dir, Deutschland.
Der ukrainische Präsident hob das gemeinsame Ziel von Deutschland und der Ukraine hervor. Er sagte, Putin müsse diesen Krieg verlieren und der Krieg müsse beendet werden im Interesse von Europa. Selenskyj forderte gleichzeitig, dass Russland für die Schäden zahlen muss. Nicht alle im Parlament vertretenen Parteien waren im sonst gut gefüllten Bundestag dabei. Die meisten Sitze der AfD blieben frei. Man lehne es ab, einem Redner im Tarnanzug zuzuhören, erklärten die Fraktionschefs. Auch das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte vorher schon angekündigt, die Rede zu boykottieren. Aus deren Sicht trägt Selenskyj aktuell dazu bei, eine hochgefährliche Eskalationsspirale zu befördern.
Bis morgen wird in Berlin noch über Hilfe für die Ukraine konferiert. Und die Schäden in dem Land durch die russischen Angriffe sind enorm. Besonders der Osten des Landes ist betroffen, doch auch in der Zentralukraine oder im Süden ist sehr viel zerstört worden. Aus Kiew berichtet Andrea Beer.
Feuerwehr, Katastrophendienst, Sanitäterinnen, Polizei. Sie jagen Ende Mai in Kharkiv zu einem russischen Einschlagsort. Mal wieder. Sie löschen, sie befreien verstörte Menschen und Tiere aus zerbombten Häusern und Wohnungen. Sie finden Verletzte und Tote unter Trümmern. Sie verbinden blutende Köpfe. Sie rasen ins Krankenhaus und sie räumen weg, was mal ein Zuhause war. Diese alte Dame aus Kharkiv ist mittendrin. Es gab eine Explosion und alles ist rausgeflogen. Türen, Fenster lagen hier überall herum. In dem Moment, als wir aus dem Eingang raus sind, gab es einen Knall und das Glas ist zersplittert. Ein Kind ist zurück in den Eingang gerannt und ich bin hingefallen. Aber in Ordnung, ich bin nicht verletzt und ich lebe. Mehr als 8000 Raketen und 3800 Kampfdrohnen hat Russland seit dem Beginn der Großinvasion bis Ende 2023 auf das Nachbarland abgefeuert. Das teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Städte und Dörfer in Grenz- und Frontnähe müssen zudem jede Minute mit Artilleriebeschuss rechnen, sowie Nikopol oder Cherson. Und Moskau befiehlt täglich weiter landesweite Angriffe. Die renommierte Kiew School of Economics listet regelmäßig die Schäden auf. Seit dem Beginn der Großinvasion wurden demnach 250.000 Wohnhäuser beschädigt oder zerstört, darunter mehr als 500 Wohnheime. Außerdem mehr als 420 Krankenhäuser, 580 Verwaltungsgebäude, fast 4.000 Schulen oder Universitäten, auch 1.800 Kulturorte wie Theater, Kinos, Bibliotheken, Konzertsäle oder Museen sowie fast 350 Kirchen, Synagogen oder Moscheen. Es sind also astronomische Summen, die für einen Wiederaufbau fließen müssen. Nach gemeinsamen Schätzungen mit der Weltbank kommt Regierungschef Dennis Schmihal Anfang Juni auf 486 Milliarden US-Dollar. Mindestens 12 Milliarden werden laut Weltbank für das systematisch zerstörte Energiesystem gebraucht. Dennis Schmihal. Den Energiesektor zu stärken, hat nach den terroristischen russischen Angriffen oberste Priorität. Die Situation ist sehr schwierig. Wir haben mehr als 9 Gigawatt an Kapazität verloren und der Feind greift die Energiesysteme ja weiter an. Der Netzbetreiber Ukrenergo muss geplante Notabschaltungen durchführen und wir gewinnen Zeit fürs Reparieren und stärken das Energiesystem. Bombardierte Kohle-, Wärme- und Wasserkraftwerke, zerstörte Umspannwerke, Hochspannungsleitungen, Verteilerstationen oder Dämme. Die russischen Angriffsschäden seien bis zu 5-mal gravierender als im Winter 2022-23. Das erklärte Energieminister Hermann Halluschenko und schloss einen landesweiten Blackout nicht aus. Für das Reparieren ziviler Infrastruktur veranschlagt die Kiew School of Economics fast 37 Milliarden US-Dollar. Mehr als 100 Bahnhöfe sind zerbombt, außerdem fast 350 Brücken und mindestens 25.000 Kilometer Straßen und Wege. Vor allem in den Regionen im Osten und Süden, nahe der Front. Die Reparaturen, auch am Energiesystem, sind aus vielen Gründen schwierig. Und die Ukraine hat einen dunklen, anstrengenden Winter vor sich. Der Geschäftsführer des privaten Energieunternehmens DETEK, Dmitro Sacharuk, betonte allerdings auch, selbst wenn wir reparieren, ohne mehr Flugabwehr können wir das Energiesystem nicht schützen.
Russische Truppen sind im Osten der Ukraine offenbar weiter vorgerückt. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die russische Armee habe 2 weitere Ortschaften in den Regionen Charkiw und Luhansk eingenommen. Gestern hatte Russland schon die Einnahme eines weiteren Dorfes im Raum Donetsk erklärt. Dabei handelt es sich um eine Gemeinde, welche die Ukraine im vergangenen Sommer im Rahmen ihrer Gegenoffensive zurückerobert hatte. Nach ukrainischen Angaben gibt es die heftigsten Gefechte derzeit am mittleren Frontabschnitt in der Region Donetsk. Russische Truppen rücken dort seit Monaten langsam, aber kontinuierlich vor. Besonders stark umkämpft ist seit Wochen die strategisch wichtige Stadt Chasiv Yar. Und wir kommen zum Gaza-Krieg. Es ist noch einmal der Versuch, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bewegen. Ende Mai hat US-Präsident Biden überraschend einen 3-stufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg vorgestellt. Darin werden mögliche Stationen von einer Waffenruhe über die Freilassung israelischer Geiseln bis hin zum Wiederaufbau des Gazastreifens skizziert. Der UN-Sicherheitsrat hat dem von den USA vorgelegten Plan nun in einer Resolution zugestimmt, wie wir auch heute Morgen im Podcast berichtet haben. Unter amerikanischer Außenminister Blinken ist zurzeit wieder im Nahen Osten unterwegs, um für den Friedensplan zu werben. Mein Kollege Michael Latz hat für NDR Info darüber mit Tel Aviv-Korrespondentin Bettina Meyer gesprochen und sie gefragt, wie nah sich die Konfliktparteien Hamas und Israel mittlerweile gekommen sind.
Ja, das ist ganz anders, als man das vielleicht denkt nach dieser UN-Resolution, weil bisher sitzen die beiden Konfliktparteien nicht am Verhandlungstisch. Die Verhandlungen wurden ja abgebrochen und es wird ja alles dran gesetzt, dass sich die beiden eben wieder treffen über Vermittler, um überhaupt wieder zu verhandeln. Und das ist jetzt eben die große Hoffnung, dass das vielleicht angestoßen wird mit dieser UN-Resolution. Anthony Blinken, der US-Außenminister, ist heute auch hier in Tel Aviv und hat sich kurz vorhin auch geäußert, wie wahrscheinlich das ist, ob das klappt. Das liegt jetzt auf jeden Fall, das hat doch Blinken gesagt, erstmal in der Hand der Hamas. Die wäre jetzt am Zug, erstmal irgendwas zu sagen zu dieser Resolution, beziehungsweise der eben diesen Plan, den die US-Regierung vorgelegt hat, auch zuzustimmen. Was aber auch interessant ist, und weil während diese Antwort noch aussteht, hören wir fast überhaupt nichts aus der israelischen Regierung. Weder Netanyahu noch jemand anders in der Regierung hat sich hier offiziell zu dieser Resolution geäußert. Schweigen im Walde. Allein der US-Außenminister ist eben hier, hat hier reagiert. Der hat dann sozusagen gesagt, er hat sich nochmal rückversichert, dass Israel auch hinter diesem Vorschlag steht. Das wäre wäre der Fall. Ich muss aber sagen, in den letzten Tagen haben wir eher den Eindruck bekommen, dass das schwierig werden könnte, denn Netanyahu hat hier immer wieder betont, dass er bis zum Äußersten gehen will, die Hamas zu vernichten und dass vorher der Krieg nicht beendet wird. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass tatsächlich, so wie es ja auch in dem Plan, der jetzt eben vorgelegt wurde vom UN-Sicherheitsrat, dass Israel tatsächlich ein permanentes Ende der Kämpfe machen würde, bevor die Hamas vernichtet ist. Ich glaube, da haben wir noch nicht alles gehört von allen Seiten. Und insofern wäre es jetzt erstmal interessant zu hören, wie die Hamas reagiert.
Die USA haben aber, Sie haben es gerade angesprochen, betont, dass Israel diesen Zielen der Resolution ja schon zugestimmt habe. Andererseits haben wir Netanyahu, der immer wieder erklärt, zu seinen Zielen gehöre es, die Hamas auszuschalten. Ist das also so eine Art Ja-Aber, das mit der Resolution verbunden ist, wenn es heißt, Jerusalem stehe dahinter?
Das kann ich mir schon vorstellen, dass da noch ein Aber kommt. Jetzt haben wir auch noch mal eine Veränderung hier in der Regierung, denn Benny Gantz, der wichtige Minister im Kriegskabinett, ist ja zurückgetreten aus diesem Kabinett und hat sich sozusagen jetzt aus der Notstandsregierung zurückgezogen. Das bedeutet für Netanyahu, dass er auf jeden Fall jetzt wieder mehr mit den rechten Regierungskräften kooperieren muss, also mit Ben-Gvir und Smotrich, die ja zum Beispiel eine Wiederbesiedlung Gazas fordern und eben nicht für das Ende des Krieges sind. Und seitdem haben wir eigentlich wenig gehört, wie Netanyahu sich positioniert. Es ist sehr still momentan um ihn. Ich denke, er wird auch erstmal abwarten, ob die Hamas vielleicht diesem Vorschlag jetzt zustimmt und sich dann offen halten, wie man reagiert. Aber es ist klar, wenn er jetzt dazu zustimmen würde, tatsächlich ganz offiziell, hätte er ein Problem mit seinen Regierungspartnern, die dann eben drohen könnten, dass die Regierung auseinanderbricht.
Wie ist denn diese Entscheidung im Sicherheitsrat in der israelischen Öffentlichkeit aufgenommen worden? Da gab es ja zuletzt immer wieder Forderungen, den Kurs zu ändern.
Also man hat hier wirklich sehr wenig Reaktionen auch aus der Bevölkerung, was diese Resolution angeht. Das ist tatsächlich eine ganz andere Sichtweise, eine Innensicht hier in Israel. Die Menschen interessieren sich eben nur dafür, wie es den Geiseln geht, was man machen könnte, damit die nach Hause kommen. Natürlich besteht immer die Hoffnung, wenn die internationale Gemeinschaft sich hinter Israel stellt, was viele hier bezweifeln, dass es dann helfen könnte, dieser Druck eben von außen, dass die Geiseln zurückkommen. Aber das steht hier für die Öffentlichkeit auch nicht so sehr im Fokus. Ich habe allerdings Plakate heute gesehen, als der US-Außenminister eben sich auch mit Angehörigen der Geiseln getroffen hat, mit ihnen gesprochen hat, dass da doch Plakate dabei waren, Stop the War, also dass der Krieg aufhören soll und dass das sicherlich dann auch helfen könnte, diese Resolution, wenn Israel das annimmt. Viele hier zweifeln aber daran, dass Netanyahu das am Ende wirklich tut.
Wie geht es nach der Verabschiedung dieser Resolution nun konkret weiter erstmal?
Also wie es bei der UN genau weitergeht, das wissen wir nicht. Also wir warten im Grunde und daran hängt es jetzt eben, ob die Hamas auch diesem Vorschlag zustimmen würde. Ich würde ja eher erwarten, dass die Hamas als nächsten Schritt dann sagt, wenn überhaupt, wenn sie das irgendwie in irgendeiner Weise positiv annimmt. Zumindest hat sie ein Statement rausgegeben, dass es positiv gesehen wird, dass es überhaupt eine Wahl gegeben hat. Das ist aber noch keine formelle Zustimmung. Ich denke, beide Parteien sollten sich und werden sich, wenn das eben angenommen wird, erstmal wieder an den Verhandlungstisch setzen. Dann gibt es ein Geschacher und dann wird man wieder länger warten müssen, was jetzt jede Seite wirklich für Bedingungen stellt und wie die dann interpretiert werden. Das ist immer sehr undurchsichtig und ich denke, man kann eigentlich nie sagen, dass es zu einem Deal kommt, bevor er nicht wirklich angekündigt wird.
Soweit unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer im Gespräch mit Michael Latz. Mittlerweile ist US-Außenminister Blinken in Jordanien eingetroffen, um an einem internationalen Notfallgipfel zu humanitärer Hilfe für die Menschen im Gazastreifen teilzunehmen. Jordanien richtet den Gipfel gemeinsam mit Ägypten und den Vereinten Nationen aus. Die Veranstalter fordern eine politische Lösung für den Nahostkonflikt. Aus Kairo berichtet Heiko Wirz.
Mit deutlichen Worten beschrieb UN-Generalsekretär Guterres die Lage im Gazastreifen beim Notfallgipfel in Jordanien. Die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Tötens in Gaza übertreffen alles, was er bislang in seiner Amtszeit als Generalsekretär gesehen habe. Mindestens 1,7 Millionen Menschen, das entspreche 3/4 der Bevölkerung Gazas, seien vertrieben worden, viele davon mehrfach, so Guterres. Mehr als 1 Million Palästinenser in Gaza haben nach Angaben des UN-Generalsekretärs nicht genügend sauberes Trinkwasser und litten Hunger. Er fordert eine sofortige Waffenruhe, wie auch der König von Jordanien Abdullah II. Und der ägyptische Präsident al-Sisi. Zudem wollen die Veranstalter Hilfslieferungen sicherstellen und eine Zwei-Staaten-Lösung. Für die Bundesregierung ist Tobias Lindner Staatsminister im Auswärtigen Amt nach Jordanien geflogen. Vor seiner Abreise sagte der grünen Politiker, dass immer noch zu wenig humanitäre Hilfe bei den Menschen in Gaza ankomme. Die israelische Regierung müsse einen sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe ermöglichen, so Lindner. Nach Angaben der Veranstalter des Internationalen Notfallgipfels für Gaza sind seit dem Beginn des Krieges mehr als 36.000 Palästinenser getötet worden, darunter mehr als 15.000 Kinder. Jordanien hat den Gipfel gemeinsam mit Ägypten und den Vereinten Nationen organisiert. Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 70 Staaten sind angereist, zudem mehr als 30 Nichtregierungsorganisationen.
Am Wochenende war die Freude bei den Angehörigen der Geiseln, die am 7. Oktober von den Terroristen der Hamas in den Gazastreifen verschleppt wurden, groß. 4 der Geiseln konnten am Sonnabend von der israelischen Armee befreit werden. Doch bei dem Einsatz in der Stadt Nusayrat sind sehr viele Menschen getötet worden. Den Behörden in Gaza zufolge starben dabei mehr als 270 Palästinenser, 698 weitere seien verletzt worden. Die Tötung so vieler palästinensischer Zivilisten könnte nach Einschätzung des UN-Menschenrechtsbüros einem Kriegsverbrechen gleichkommen. Der israelische Einsatz werfe die Frage auf, ob die im Kriegsrecht festgelegten Grundsätze wie Verhältnismäßigkeit und Vorsicht beachtet worden seien, erklärte ein Sprecher des Büros. Weil die Hamas die Geiseln in einem dicht besiedelten Gebiet gefangen hielt, sieht das UN-Büro auch bei den radikalen Islamisten in diesem Zusammenhang Hinweise auf Kriegsverbrechen. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.